Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören auf den Predigttext, wie er geschrieben steht im Brief des Paulus an die Römer im 6. Kapitel. Römer 6. Die Verse 6 bis 14. Wir wissen ja, schreibt der Paulus dort, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir auch, dass wir mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir werden noch einmal einen Moment still vor der Predigt. Herr Jesus Christus, hab Dank für dieses Wort, das der Paulus damals an die Römer gerichtet hat und das heute auch noch so aktuell für uns ist. Danke dafür, dass du uns kennst in unserem Lauf als Christen. Wir möchten dich bitten, dass wir aus deiner Kraft herausleben. Wir möchten dich bitten, dass du uns prägst und gestaltest und veränderst und dass wir uns selbst nicht abmühen und abrackern und dann doch immer wieder feststellen, dass es nicht besser wird mit uns. Danke, dass alle Möglichkeiten für uns bereit liegen, dass du uns versprochen hast, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Tu es heute Morgen und zieh in unsere Herzen ein. Alles, was wir reden, hören und tun, geschehe zu deiner Ehre. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das ganz normale Christenleben, das ganz normale Christenleben, was stellen wir uns eigentlich darunter vor? Wie lebt man denn als Christ? Was leben und glauben wir denn so Tag für Tag und was sieht man an uns im Alltag? Wie sieht der Lauf der Kinder Gottes aus? In der Schule? Oder im Berufsleben, in Ehe und Familie, in Freundschaft und guter Nachbarschaft. Wir denken vermutlich, ist doch klar, wir sollen anständige und verlässliche Leute sein. Man soll einfach gut über uns denken und gut über uns reden. Christen erkennt man schließlich daran, dass sie sich einsetzen für eine bessere Welt, für mehr Gerechtigkeit unter den Menschen. Einsatz für die Schwachen. Für Frieden und Abrüstung, für den Erhalt unserer Schöpfung und für die Aussöhnung unter den Religionen in Verbindung mit dem modernen Bekenntnis, wir haben doch schließlich alle den gleichen Gott. Und mittendrin, in also unser Bemühen und unser Denken, erreicht uns der Paulus und spricht davon, wir sind mit Christus gekreuzigt. Was hat uns das zu sagen? Wir haben drei Teile in unserer Predigt. Die möchte ich folgendermaßen gliedern. Erstens, mit Christus gestorben. Was heißt denn das? Zweitens, frei geworden von der Sünde. Eine herrliche Freiheit, denn eine größere Freiheit gibt es nicht für uns Menschen. Und zum Dritten, lebendig in Christus Jesus. Zum Ersten, mit Christus gestorben. Dass Jesus gestorben ist, das wissen wir eigentlich seit Karfreitag. Aber dass wir mit ihm gestorben sind und gekreuzigt, das ist uns vielleicht neu. Dem Apostel Paulus geht es hier darum, wie wir denn eigentlich leben sollen. Sollen wir so weitermachen wie bisher, nur mit ein bisschen frommer Tünche darüber? Sollen wir aus unserer eigenen Kraft heraus im Alltag leben oder uns einfach anstrengen, uns bemühen, dass wir endlich bessere Menschen werden? und nicht so sind wie die anderen? Sollen wir uns moralisch veredeln lassen und gute Manieren uns aneignen? Sollen wir vielleicht einen Crashkurs bei Knigge machen und christliches Benehmen in jeder Lage studieren? Paulus holt uns ab und Paulus sagt uns, ihr braucht gar nicht nach eurer eigenen Veredelung zu streben. Vielmehr müsst ihr euch mal so einschätzen, wie Gott euch sieht und was Gott für euch bereithält. Und Gott hält für euch den Abbruch eures alten Lebens bereit. Gott möchte nicht, dass es irgendwie nur so weitergeht wie bisher. In der eigenen Bemühung, in der eigenen Anstrengung, nur mit ein bisschen Glauben darüber, sondern er spricht hier vom Sterben, vom Gekreuzigtsein und darin, dass wir Tag für Tag wirklich mit Jesus in den Tod gegeben werden. Das ist eine Botschaft, die hört man nicht alle Tage und die fordert uns auch heraus. Paulus sagt, als Christ, wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Wissen wir das? Sind wir aber mit Christus gestorben? Immer wieder durchzieht es den Predigttext. Ja, was heißt denn das? Ich habe die Nachricht von einem beeindruckenden Prediger, das war der Watchman Nee, Sie kennen ihn vielleicht. Er war Pastor und Evangelist in China. Er lebte von 1903 bis 1972 und 52, wie kann es anders gehen, wenn man sich freimütig zu Jesus bekennt. Noch dazu damals hinter dem eisernen Vorhang, er wurde verhaftet. Geht ja nicht, dass du hier von Jesus erzählst. Bekannt für seine fundierten Predigten starb er dann nach 20 Jahren Haft. Das war das Dankeschön für seine Predigten. 20 Jahre und Gott kann es sich offenbar leisten, seine Leute dahin zu stecken. Der Mann hatte eine Botschaft und er brannte innerlich und er schrieb über das ganz normale Christenleben. Das ganz normale Christenleben. Über sich selber, wie er das erfahren hat. Aber dann kam ein unvergesslicher Morgen. Ich saß im Obergeschoss an meinem Schreibtisch, las im Wort und betete, Herr, öffne mir die Augen. Plötzlich schien das Licht und ich sah. Ich erkannte meine Einheit mit Christus. Ich sah, dass ich in ihm war und dass ich in seinem Tod mit ihm gestorben war. Ich erkannte, dass mein Tod, Klammer auf, vor dem wir uns ja alle so fürchten, dass mein Tod längst der Vergangenheit angehörte und nicht der Zukunft und dass ich genauso wahrhaftig gestorben war wie Christus, da ich eingeschlossen war, als er starb. Nun, so Watchman Nee, endlich begann ich zu sehen. Meine Freude über diese Entdeckung, die er über der Bibel gemacht hat, die war so überströmend, dass ich von meinem Stuhl aufsprang und rief, lobet den Herrn, denn ich bin tot. Lobt den Herrn, denn ich bin tot. Ich eilte die Treppe hinunter und begegnete einem der Brüder, der in der Küche half. Ich ergriff ihn und sagte, Bruder, weißt du, dass ich gestorben bin? Natürlich schaute er mich ein wenig verblüfft an. Wie meinst du das, fragte er. Ich erklärte ihm also, weißt du nicht, dass Christus gestorben ist? Und weißt du nicht, dass ich mit ihm gestorben bin? Weißt du denn nicht, dass mein Tod genauso wahr ist wie sein Tod? Oh, dies ist mir zu einer überwältigenden Wirklichkeit geworden. Am liebsten wäre ich durch die Straßen Shanghais gelaufen, hätte von meiner Entdeckung verkündet. Von jenem Tag, so Watchman Nee, hatte ich nie mehr den leisesten Zweifel an der Gültigkeit dieses Wortes. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und an anderer Stelle sagt Paulus an die Kolosser, ihr seid gestorben, für ihn ist es erledigt, das Thema. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Natürlich kann man das nicht aller Welt erzählen, weil das begreifen die wenigsten. Aber es ist so, wir sind in Christus gestorben. Was ereignet sich denn? Es wird uns nicht mehr und nicht weniger gesagt, als dass unser altes Leben als Christ nicht einfach so weitergeht wie bisher. Dass es glattweg beendet ist und dass wir einen Schlussstrich ziehen dürfen und auch ziehen müssen und sagen, nein, früher habe ich doch immer nur an mich gedacht, wenn es um irgendetwas ging, um meinen Vorteil, um meine Ehre. Ich wollte was sein, ich. Prüfen Sie das mal an sich und an anderen, wie oft das auf dem Thron sitzt und dann kommt noch ein frommer Zuckerguss oben drüber drauf. Und jetzt lebt Jesus in mir. Und dann geht es nicht um mich. Dann geht es frei nach Johannes. Er muss wachsen. Ich muss abnehmen. Ich muss zurücktreten. Ich möchte, dass Jesus durch mich durchscheint. Natürlich gibt es noch genügend Punkte, über die ich mich und andere ärgern. aber ein anderer sitzt auf dem Thron. Haben Sie das erlebt? Kennen Sie diese Erfahrung, Jesus in mir? 1838 segelte ein jungverheirateter James Calvert. Jungverheiratet, da hat man eigentlich anderes im Sinn, oder? Von England zu den Kannibalen, weil er wusste, ich muss diesen Menschen das Evangelium sagen. Prost Mahlzeit, möchte man da rufen. Ne? Ab von England zu den Kannibalen auf die Fidschi-Inseln. Es war keine Hochzeitsreise, sondern es war ein harter Missionseinsatz. Er wurde von einem Team begleitet. Als der Kapitän auf diesem Schiff von den Plänen dieser Gruppe erfuhr, versuchte er sie abzubringen. Nehmt doch endlich Vernunft an, was wollt ihr denn? Wenn du, Calvert, zu diesen Wilden gehst, ist es nicht nur um dein Leben, sondern auch um das deiner Mannschaft geschehen. Doch der erwiderte nur, in Weisheit und in Einsicht, wir sind schon gestorben, bevor wir hierher gekommen sind. Und das machte ihm den Rücken frei. Ich gehe für Jesus. Ich habe nichts mehr zu melden. Ich habe die Bankrotterklärung abgegeben meines Lebens. Und es ist an ihm, ob ich da heil rauskomme oder nicht. Ich weiß nicht, wie die Missionsgeschichte da weiterging, ob es ihm wirklich das Leben gekostet hat oder das seiner Männer. Jedenfalls ist er hin und hat gewusst, ich predige ihnen die Liebe Gottes. Und das habe ich nicht festzusetzen oder irgendeine Missionsgesellschaft, was da nun gefährlich ist oder nicht. Wir sind in Gottes Hand. Und der Paulus stößt in dieses gleiche Horn. So wahr ihr, liebe Brüder, liebe Schwester, mein Ruhm seid. Paulus definiert sich auch über die Gemeinde, den ich in Christus Jesus, unseren Herrn, habe. Ich sterbe täglich. Und wir? Wir leben herrlich und in Freuden. Vielleicht ist es so. Frei geworden von der Sünde, der zweite Punkt. Paulus fährt fort. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde eben nicht mehr dienen. Wir schulden ihr nichts. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. So auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Und jetzt kommt's, lebt Gott in Christus Jesus. Gott hat uns ja was anzubieten. Lasst die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Die gibt's ja noch und die fordern ihr Anrecht. Und die wollen sich in euch verkörpern. Die Habgier, immer mehr Geld, immer mehr Glück. Oder wie wir schon eben hörten, die Selbstsucht. Ich bin der Mittelpunkt, am besten des ganzen Universums. Immer muss sich alles um mich drehen und ich muss auf den Thron. Oder auch die körperliche Begierden, Liebe, Lust und Leidenschaft in allen Variationen, wie das heute üblich und modern ist. Und wir so mittendrin als Christen. Paulus sagt, gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin. Er macht uns damit klar, denkt doch mal dran, ihr habt ein ganz anderes, ein ganz neues Leben. Und noch einmal, das nicht, weil ihr euch jetzt bemüht oder weil ihr endlich anständig werden wollt oder weil ihr aufhören wollt, mal nicht mehr so viel rumzulügen oder mal endlich ehrlich werdet. Nein, es ist wie eine Neugeburt aus Wasser und Geist, die entsteigt und ihr seid neue Menschen und es ist Gottes Geist, der das in euch wirkt. Das Einzige, was ihr eigentlich zu tun habt, ist es, diesen Geist Raum zu geben. Wenn er euch da verbarrikadiert und sagt, ich brauche das alles nicht und so weiter, dann schafft ihr das nicht. Gottes Geist muss euch in jeder Situation Kraft und Überwindung geben. Öffnen wir uns dem im Alltag. Das heißt, sagen wir, Herr, ich komme hier nicht weiter. Ich bin hier genau in der Situation. Ich bin in Anfechtung. Heiliger Geist, gib du mir die Kraft, um Nein zu sagen. Watchman Nee sagte einmal, Rechnen ist das Einzige auf der Welt, was wir Menschen richtig und genau ausführen können. Vermag ein Künstler eine Landschaft so zu malen, dass sie fotografisch genau ist? Kann ein Geschichtsschreiber sich für die absolute Richtigkeit seiner Darstellungen verbürgen? Ein Kartograf für die vollkommene Genauigkeit der Karten? Was sie zustande bringen, sind Werke, die bestenfalls der Wahrheit nahe kommen. Beherrscht der Mensch denn irgendeine Kunst, die völlig zuverlässig ist? Die Rechenkunst, so Watchman. Sie lässt für Ungenauigkeiten keinen Raum. Ein Stuhl ist ein Stuhl und zwei Stühle sind zwei Stühle. Das stimmt in London, in Kapstadt, in New York und in Singapur. Überall ist eins und eins gleich zwei. Und er wendet es auf die Bibel an und fragt, ist es möglich, dass die Versicherungen, die Zusagen Gottes weniger genau sind? Könnte man sich vorstellen, er forderte mich auf, etwas in mein Kontobuch einzutragen, was nicht stimmt? Das ist ausgeschlossen. Wenn er uns also sagt, wir sollten uns als solche rechnen, die für die Sünde tot sind, dann ganz einfach deshalb, weil unser Todsein für die Sünde in Christus eine Tatsache ist, eine, auf die man sich in Ewigkeit verlassen kann. Und jetzt ist die Botschaft des Evangeliums ja nicht nur die Abbruchssituation, nicht nur das Ende, nicht nur, dass man das nicht mehr darf oder soll oder wie auch immer oder wie kann man nur als Christ, sondern das eine ist, dass wir der Sünde gestorben sind, dass sie kein Besitzrecht mehr an uns hat. Das andere ist, dass wir in Jesus allerdings leben. Wenn die Sünde in uns nicht mehr beherrschen kann, dann kann es nicht sein, dass wir als Christen immer nur nach uns selbst funktionieren und ticken. Dann kann es nicht sein, dass sie es letztlich ist, die uns bestimmt, wie wir reagieren, wie wir mit unseren Gefühlen reagieren, wie wir reden und wie wir uns ausdrücken. Nein, das ist zu Ende. Wir sind befreit und wir sind wirklich frei in ihm. Ich habe etwas Interessantes gelesen von dem Kirchenvater Augustinus. Wenn ich sage, wir sind befreit zu lügen, zu betrügen, zu stehlen und dergleichen mehr. Augustinus, der Kirchenvater, der ja auch vor seiner Bekehrung ein ganz anderes Leben lebte. Ja, und der wusste, was Leben ist. Der wusste aber auch, was Christsein heißt. Eines Tages näherte sich ihm eine Frau, die vor seiner Bekehrung einmal seine Geliebte gewesen war. Als er sich abwandte und schnell wegging, rief sie, Augustinus, Augustinus, ich bin's doch. Haha. Er ging noch schneller und rief ihr über die Schulter zu, ja, ich weiß, aber ich bin es nicht mehr. Jesus ist Herr. Ich bin anders. Und er lebt und ich mache nicht mehr das, was ich vorher alles gemacht habe. Lebendig in Christus, so auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Es ist die Auferstehung, das Auferstandensein in Christus. Und gebt eure Glieder, die ihr nach wie vor habt, Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Also Jesus möchte nicht nur den Abbruch schenken, das Weg von dem Ego, sondern er schenkt ein neues Leben in seiner Gerechtigkeit und aus seiner Kraft heraus. Deswegen haben wir am Anfang des Gottesdienstes gesagt, ich lebe aber nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Jesus ist in meinem Herzen und jetzt setze ich mich für etwas ganz anderes ein. Wenn ich meine Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit gebe, dann heißt das doch, ich habe Hände. Und diese Hände können brutal sein. Die können schlagen. Die können zur Faust geballt werden. Die können drohen. Die können sagen, das zeige ich dir, das zeige ich dir heim. Das hast du einmal mit mir gemacht. Oder die können wirklich zuschlagen. Und lesen Sie in die Zeitung, dann sehen Sie das Traurige jeden Tag. Ich will schon gar nicht mehr lesen. Die Hände können aber durch Christus auch liebevoll trösten. Sie können aufrichten, die, die am Boden sind, weil sie vielleicht merken, was sie auf sich geladen haben. Unser Mund, wir können natürlich fluchen und schimpfen, die alle Welt. Geht ganz schön ab im Berufsleben, was da gescholten wird und gewettert. Am besten über die anderen, die gerade aus der Tür raus sind. Als Christ habe ich meinen Mund, um von Jesus zu erzählen oder um ihn zu loben oder um zu ihm zu beten ohne Unterlass. Meine Füße, ich kann damit treten, vielleicht die Tür eintreten vom Gemeindehaus, wie ich es mal gehört habe vom Fritz Wieder, dass einer der Jugendliche gemacht hat aus lauter Zorn. Ich kann aber dorthin auch laufen, wo man sich hasst und bekriegt, um Frieden zu stiften. Ich kann meinen Kopf für mich einsetzen, für mein Weiterkommen, für meine Karriere, für das, dass ich so bekannt bin. Ich kann meinen Kopf als Christ, wenn Jesus regiert, aber auch einsetzen, um an die Gemeinde zu denken, um Strategien zu entwickeln, um zu überlegen, wie passt das zusammen mit unseren Gruppen und Kreisen, wie kriegen wir das hin, dass die für sich existieren und im Gottesdienst die ganze Herde zusammenkommt als Zentralveranstaltung der Gemeinde. Ich kann mich einsetzen und überlegen, wie helfe ich leidenden und verfolgten Christen. Ich kann meinen Kopf dazu gebrauchen, was kann ich denn tun, damit die auch irgendwo versorgt sind. Unsere Arme. Ich kann als Christ, wenn Jesus mich regiert, die Kleinsten, die er sehr wert geachtet hat und uns oft als Vorbild gestellt hat, emporheben, tragen und sie einfach groß erscheinen lassen, weil uns das allen gut tut. Das ist mein Christsein. Und Watchman Nee sagt, das ist eigentlich das ganz normale Christsein. Also hebt nicht ab, Für euch ist es völlig normal, wenn ihr euch auf Jesus beruft, dass ihr erlebt, dass das alte Leben nicht einfach weitergelebt wird mit einem frommen Zuckerguss obendrauf, sondern dass etwas ganz anderes in euren Herzen Einzug gehalten hat. Dass dann ein Kampf stattfindet, das haben wir gehört, Fleisch und Geist. Dass es nicht ohne Sünde abgeht, ist auch klar. Und dass wir manchmal versagen, das ist auch klar. Das ist aber nicht das Thema, sondern Jesus ruft uns wieder heraus und stellt uns in dieses Leben aus dem Geist Gottes heraus. Ich möchte schließen mit einer Erzählung, mit einem Bericht, wie jemand das an seinem Lebenspartner erlebt hat, der die Nase voll hatte von all dem Frommen, was er sich sein Leben lang anhören durfte, der aber dann an dem gesehen hat, wie der andere lebt, was Christsein heißt. Und ich möchte mir da gerne eine Scheibe davon abschneiden. An der Ostsee war ein Geistlicher und er hat die Begegnung mit einem seiner Gemeindeglieder. Und er fragte ihn, sag mal Jens, wie kam es eigentlich, dass du bekehrt wurdest, dass du also wirklich mit Jesus ganze Sache machst. Es war ein alt gewordener Fischer mit gebeugtem Rücken. Er versuchte, sich ein bisschen aufzurichten und dann leuchteten seine Augen den Pfarrer an. Aber er machte gar keine Anstalten, irgendetwas zu sagen. Es war, als ob seine Augen den Pfarrer gar nicht erst sähen, sondern als blickten sie in weite, weite Ferne. Über dem groben, gefurchteten Antlitz, der Mann musste schaffen in seinem Leben bei Wind und Wetter, lag ein festlicher Glanz. Sein Geist beschäftigte sich offenbar mit lichten und glücklichen Erinnerungen. Ist es wohl schon lange her? Ja, es ist lange, lange her, erwiderte der Alte. Es sind ungefähr 30 Jahre. Wie geschah es? Wie es geschah? Auf wunderbare Weise, es kam durch eine Predigt. Durch eine Predigt? Das war ja ein natürlicher Hergang. Nein, Herr Pfarrer, das war gerade etwas Unnatürliches. Wo hörtest du diese Predigt? Ich hörte sie nicht, ich sah sie. Du sahst sie? Ja, ich sah sie täglich, ich lebte mit ihr zusammen, gehört hatte ich so viele, aber die kümmerten mich wenig. Sie haben gewöhnlich nicht viel zu bedeuten. Aber die Predigten, mit denen man täglich zusammenlebt, die taugen. Was war das denn für eine Predigt, mit der du zusammenlebtest? Es war meine tote Frau. Du sprichst in Rätseln, Jens. Man kann doch nicht mit einer Toten zusammenleben. Doch, Herr Pfarrer. Das kann man leicht, Gott kann es machen. Erzähl mir das Nähere. Ja, es ist schnell erzählt. Maren und ich waren einigermaßen von derselben Art, was das Temperament anbetrifft. Wir waren beide eine Art Hitzkopf und gerieten so hart aneinander. Dann wurde sie bekehrt. Sie behauptete es wenigstens. Aber ich spürte nicht viel davon, ein wenig nur in der ersten Zeit. Und dann war alles so ungefähr beim Alten. Sie ging allerdings in die Versammlung, las in der Bibel und betete zu Hause. Damit fuhr sie fort. Außerdem predigte sie mir von meiner Gottlosigkeit, sagte, ich müsste mich bekehren. Mitunter weinte sie auch, um mich zur Bekehrung zu bewegen. Ihre Gesinnung, so seine Feststellung, hatte sich fast gar nicht geändert. Wir hatten dann und wann richtig schwere Zusammenstöße aneinander. Und ich reizte und neckte sie nach Kräften, denn dieses scheinheilige Wesen, das war mir einfach zuwider. Das konnte ihr Christentum nicht vertragen. Nur ein paar Worte und der Krieg war wieder im vollen Gange. Nachher konnte sie wohl Tränen vergießen, aber ihre Tränen machten auf mich keinen Eindruck. Willst du dich denn nie bekehren, Jens? Sagte sie eines Tages, als sie aus einer Versammlung kamen. Wozu mich bekehren? Fragte ich erbost. Zu einem neuen Leben. Hast du ein neues Leben? Ja, das glaube ich doch, in aller Schwachheit. Du sollst nicht auf uns sehen, Jens, denn wir sind schwache Menschen. Wir wären auch nicht anders, aber du sollst Gott ansehen. Gott kann ich nicht sehen, aber dich kann ich sehen. Und dein Christentum mag ich nicht. Aber dann kam sie eines Abends zu Weihnachten von einer Versammlung nach Hause und an dem Abend erschrak ich fast vor ihr. Ihr Gesicht war weiß wie die Wand da und sie sagte kein Wort. Mehrere Tage ging sie still umher, ich fürchtete, ihr Verstand könnte Schaden genommen haben. Als ich dann eines Tages drinnen saß, um die Netze auszubessern, kam sie herein und setzte sich neben mich. Ihre Augen leuchteten mit so wunderbarem Glanz, dass ich es nicht ertragen konnte, sie anzusehen. Sie fasste meine Hand und sagte, Jens, ich habe Gott um Verzeihung gebeten, weil ich seinem Namen Schande gemacht habe. Ich habe mich heilig genannt, aber es war so wenig Heiliges an mir. Mir, so sagte der alte Fischer, würde dabei ganz unheimlich zumute. Und ich will auch dich um Vergebung bitten. In größerer Qual bin ich nie gewesen. Hätte sie mich nur ausgeschimpft, das wäre viel leichter gewesen. Von dem Tage an war meine Frau gestorben, der Sünde gestorben. Sie verstehen mich nicht, wahr, Herr Pfarrer? Ja, gewiss, aber sage mir, Jens, kam es denn nie wieder vor? Wurde sie nie wieder zornig? Oh, ich tat, was ich nur konnte, um sie zu reizen. Ob es wieder kam, ja, ich merkte, jawohl, besonders zu Anfang, dass da noch drin war, das Fleisch, verstehen Sie, Herr Pfarrer? Aber es war eine Kraft über sie gekommen, ein Geist, von dem ich früher nichts gespürt hatte. Es war, als wenn sie verborgen wäre, versteckt von einer himmlischen Macht. Es war wie ein Panzer, den meine Bosheit nicht durchbringen konnte. Es war schwer für meine böse, unheilige Natur, täglich in ein Antlitz sehen zu müssen, über dem göttlicher Friede und göttlicher Freude wie ein heiliger Schleier liegt. Ich wurde immer schlechter, aber das schien sie nicht anzufechten. Schließlich war es so weit gekommen, dass ich sie zu hassen meinte. Ich hasste den Gott, der in ihr wohnte, denn er verurteilte mich. Das war ein Christentum, das konnte ich nicht begreifen. Sie brauchte nicht mehr zu predigen, denn sie selbst war eine Predigt. Mehrere Jahre lebte ich mit dieser Predigt zusammen und die Predigt wurde immer schöner. Zuletzt wurde sie mir zu stark. Ich musste mich bekehren, ja, so kam es. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Halleluja. Amen.